Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Ein frohes neues Jahr euch allen da draußen. Und ich möchte heute zum einen Andreas begrüßen. Hallo Andreas.
Hallo Tim, grüß dich.
Und ganz besonders möchte ich die Nicola Winter begrüßen, die ist unser Gast heute. Hallo Nicola.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Also ich habe jetzt schon frohes neues Jahr gewünscht. Wir haben noch gar kein frohes neues Jahr. Wir nehmen am 27.12. auf. Wir sitzen hier gerade alle nach dem Weihnachtsstress oder dem Weihnachtsessen und erholen uns ein bisschen und versuchen, ein schönes Gespräch zu führen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen dich eh schon alle, aber magst du dich ganz kurz vorstellen?
Oh, das hört sich schrecklich an, wenn mich alle schon kennen. Das wäre ja schlimm. Gott sei Dank ist das nicht so. Ich habe bei der Bundeswehr auf der Fläche angefangen. Ich weiß, das war eine drastische Geschmacksverirrung, aber natürlich Top Gun hat mich früher mehr begeistert. Also bin ich Jets bei der Bundeswehr geflogen, Tornado, Eurofighter, war da als Fluglehrerin. Irgendwann bin ich dann auf den rechten Weg gekommen, habe bei der Bundeswehr eine Umschulung zur Hubschrauberpilotin beantragt, wurde hart ausgelacht und es wurde abgelehnt. Und deswegen habe ich das jetzt im Zivilen nachgeholt. Nebenbei habe ich ein bisschen Luft- und Raumfahrttechnik studiert und versucht, Astronautin zu werden. Mehrfach erfolgreich los.
Ja, also das ging ja auch groß durch die Presse. Das hast du ja dann doch schon geschafft im Reserveteam. Also offiziell bist du ja Teil des deutschen Nachrückerteams. Also bist schon offiziell Astronautin, oder darf man
das deswegen
nicht
so nennen? Das ist so ein ganz komischer Twitter-Status, das gerade erfolgreich losgenannt, weil ich habe dieses Auswahlverfahren bestanden. Das war cool, das habe ich sogar schon zweimal bestanden. Und bin jetzt Reserveastronautin. Das Tolle an einer Reserveastronautin ist, man kann sich davon gar nichts kaufen. Reserve bedeutet in dem Fall nicht Ersatzbank ready to go, sondern wie es oft bei so Airlines vorkommt, dass man im HR-Pool ist, also ausgewählt für gut befunden, aber ohne Einstellung, ohne Ausbildung. Und weil es Deutschland sich im nächsten Jahr mal überlegt, dass sie neue Astronautinnen brauchen würden, würden sie mich unter Umständen anrufen und dann könnte die Ausbildung anfangen. Aber deswegen kann ich mir davon im Moment nicht so viel kaufen. Ich mache noch ein paar Raumfahrtthemen, aber habe jetzt ehrlicherweise beschlossen, das Hubschrauberfliegen und jetzt dann bald im Rettungsdienst fliegen zu dürfen, cooler ist als der Raumfahrt dahinterher zu rennen und zu betteln, dass sie mich vielleicht mal ins All schießen. Auch wenn das mein Mann natürlich manchmal schon freuen würde. Aber
wenn du so weit weg bist, oder wie?
Naja, ich glaube, alle verheiraten können es. Ab und zu willst du deinen Partner mal auf den Mond schießen. Und wenn mein Mann das sagt, dann sage ich immer, ja, mach doch. Aber leider nein, leider nein.
Bis wann darfst du jetzt Reserveastronautin sein?
Offiziell bis die ESA das nächste Mal sucht. Und dann haben sie ganz großzügig und sagen, ja, wenn das bis dahin nicht klappt, dann könnt ihr euch ja nochmal bewerben. Also wir hatten ja im Vorgespräch jetzt gerade ganz kurz schon über das LBA geredet und was das für eine schöne Behörde ist. Und ESA und LBA und diese Dinge, die nehmen sich da alle nicht so viel. Ne? Staatlich, überstaatlich, europäisch Luft- und Raumfahrt zu betreiben, ist immer gleich effizient und menschenfreundlich.
Und das von einer ehemaligen Bundeswehrpilotin und Angehörigen und jetzt Reserveastronautin. Uiuiui, da müssen sich die Behörden in Deutschland ein bisschen mehr einfallen lassen, damit hier die guten Leute motivierter bleiben.
Naja, ich bin ja motiviert, aber ich glaube, zwischen uns allen, die mal zu so einer Prüfung beim LBA antreten oder Lizenzierungsthemen haben, das ist für uns immer der gleiche interessante Weg der Zusammenarbeit.
Oh, das könnte ich jetzt genau in die Kerbe reinschlagen. Bei mir hat es jetzt auch nur 7 Monate gedauert, bis ich was ausgestellt bekommen habe. Also von daher, ja. Naja, ja. Gehen wir wieder zurück zu den schönen Themen, würde ich sagen. Du hattest ja vorher, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, du hast ja vorher gesagt, du hast dich mal als Pilotin bei der Lufthansa beworben. Richtig?
So ging das los. Ja, so ich habe mich tatsächlich nicht beworben, weil bei den Einstellungskriterien ganz klar drinsteht, du musst mindestens 1,65 Meter groß sein. Mhm. Und dann habe ich mich gemessen und festgestellt, ich bin nur 1,60 Meter. Und das erschien mir zu weit weg. Zu sagen, ja, da brauche ich mich nicht bewerben, dann lerne ich, weil das ist ja erst DLR-Test bei der Lufthansa, dann irgendwann Medizin. Seht ihr, was soll das? Dann bestehe ich da, nur damit die mir sagen, das passt nicht. So bei 1-2 Zentimetern Fehl hätte ich mich vielleicht noch beworben. Dann habe ich damals bei allen anderen Airlines geguckt. Ich weiß nicht, Hubschrauber hatte ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Dann habe ich festgestellt, Air France und British Airways damals hätten mich beide eingestellt, ne, so mit 1,55 Meter, 1,57 Meter nehmen die ein und fand das total frustrierend, weil weder bin ich Franzose noch Britin und bin dann auf die Suche nach Alternativen gegangen, bin auf die Polizei gestoßen, bin auf die Bundeswehr gestoßen und der große Unterschied war, oh, Polizei hochschaufliegen, das ist auch cool, was die damals und dann ja noch lange nicht gemacht haben, ist einen Vorher auswählen. Also Polizei musstest du dich bewerben, musstest 3 Jahre ne, Dienst machen, ganz normal, und dich dann bewerben. Ja, keine Ahnung, ob ich das drauf habe. Also da erschien mir die Chance, den Job dann wirklich zu kriegen, so verschwindend gering. Und damals noch, auch ehrlicherweise ein Fehler, aber mit, so mit 18, ich dachte, ich will ja kein Polizist werden, was mache ich als Streifenpolizist? Rückblickend wäre das gar nicht so ein uncooler Job. Aber kam in meiner Welt nicht vor. Ja, was denn jetzt? Und die Bundeswehr hat es halt damals schon so gemacht, dass sie dich vorher auswählen und du wirklich eine Zusage kriegst, als was du eingestellt wirst. Und ich sage, okay, dann machen wir doch das. Und dann hat das bei denen völlig überraschenderweise ja tatsächlich wirklich zur Jetpilotin gereicht.
Ja, ja, voll witzig, weil was du nach unten quasi hattest mit den 1,60 und 1,65, das hatte ich bei der Polizei tatsächlich nach oben. Denn als ich mich bei der Polizei als Pilot beworben hatte, ich war zufrieden mit dem Streifenpolizisten, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, dass ich Pilot werden könnte. Und dann kam die Ausschreibung und ich habe gedacht, ich versuch's, und da stand nämlich 1,85 maximal drin und ich bin 1,93. Ja, und ich habe gedacht, pff, naja, was soll passieren, ich bewerbe mich mal, mehr als nein sagen können sie nicht, ist ja auch ein bisschen andere Situation, ne? Und ja, sie haben es erst überlesen, ich hatte dann den ersten Step bestanden und dann musste ich eine Sitzprobe machen, weil sie gedacht haben, Mist, wir haben echt, es muss schnell gehen mit dem Auswahlverfahren und wir haben gar nicht so viele, die den schriftlichen Test bestanden haben, deswegen lassen wir den Jungen mal reinsetzen. Und dann haben sie so mit dem Daumenmaß gesagt, ja, passt schon. Und heutzutage machen wir es nämlich auch, wenn jemand über 1,90 ist, eine Sitzprobe. Mit wirklich auch, was ich bei dir im Buch übrigens gelesen habe, mit dieser Oberschenkellängenvermessung etc., ob man da wirklich reinpasst. Und das war bei dir ja auch nochmal spannend.
Ja, Sitzproben habe ich in diesem Leben dann schon viele gemacht. Musste ich in jedem Flieger machen, in dem ich mal saß. Ist auch immer sehr lustig, auch wenn ich jetzt zum Hubschrauberfliegen komme, habe ich immer so 10 cm Kissen dabei. Ja, aber gerade bei den Kleinen, so bei so einer R44 kannst du das gar nicht so weit verstellen, dass ich vernünftig an die Controls drankomme. Oder man sagt, ja gut, es gibt ja nicht so viele kleine Frauen, die fliegen müssen. Ja, ich bin 5 Zentimeter größer als der durchschnittliche philippinische Mann. So, und in Südostasien gibt es auch eine ganze Menge. Ja, Airbus wundert sich immer, warum sie da ihre Flieger nicht runter, weder einen Eurofighter noch einen Eurocopter darunter verkaufen. Sie ja, Dudes, weil die normale mitteldeutsche oder mitteleuropäische Frau immer noch größer ist als die meisten asiatischen Männer. Nach oben natürlich nicht, ja, bei 2 Meter, da verlierst du dann nur noch ein paar Skandinavier oder so, aber.
Tim, nehmt ihr denn jetzt auch Leute, die größer sind als die Richtlinie, die bei dir in Kraft getreten war?
Oder ja, wie gesagt, wir haben, also Airbus haben wir dann auch mal nachgefragt, die testen also bis 1,90. Das ist aber schon verdammt eng, je nachdem, wie man proportional Oberkörper, Unterkörper ist. Das habe ich auch erst da gelernt, dass es da große Unterschiede gibt. Ich bin zum Beispiel ein Sitzriese, was mir im Hubschrauber entgegenkommt. Und wir haben Leute, wir haben welche mit knapp 2 Metern jetzt gehabt, die ohne Probleme reingepasst haben. Wir haben aber auch welche mit 1,92 oder so 1,93 wie ich gehabt, die aufgrund ihrer Proportionen dann wirklich nicht reingepasst
haben. Die langen Beine haben, ne? Das ist
genau das Problem. Und da musst du halt auch ehrlich zu den Leuten sein. Das bringt auf Dauer nichts, wenn du im Notverfahren nicht mehr die vollen Steuerorgane hast.
Weil die Beine im Weg sind, ja.
Weißt du, was sich nach unten ist bei euch?
Ja, nach unten haben wir, glaube ich, im Moment bei der Polizei generell 1,63.
Das ist sehr unterschiedlich, ne, von Land zu Land.
Das ist sehr unterschiedlich. Und wir haben keine Untergrenze rausgegeben, aber unter 1,60 musst du bei uns vorbeikommen und zeigen, dass du jeden Schalter erreichen kannst.
Ja.
Und wenn das geht, dann ist es in Ordnung.
Ja, das ist das Lustige bei mir, ich bin auch ein Sitzriese. Also, oder ich sag's mal andersrum, ich bin so klein, weil ich so extrem kurze Beine habe. Also, das, wenn ich auf so einer Bierbank sitze oder so, dann sieht man das gar nicht, dass ich so klein bin. Und wenn ich dann aufstehe, passiert halt nichts mehr. So, und ja, das war beim Jet das größere Problem. Also, oder mein Problem ist, sind immer die Pedale. Solange ich die Pedale gut genug verstellen kann, oben an alles drankommt, so Armlänge, das ist nicht das Problem. Aber auch zum Rollen im Jet musste ich immer den Sitz ganz nach unten fahren. Und ja, dann kannst du nicht mehr so viel rausgucken, aber es hat gereicht.
Aber interessant, weil die meisten wechseln ja eigentlich vom Bewerbungsverfahren, weil sie bei der Bundeswehr, Bundespolizei, Polizei nicht genommen werden, in die zivile Luftfahrt rein. Dass das bei dir genau umgekehrt war. Du hast in der zivilen praktisch diese Anforderung gehabt und hast gesagt, gut, dann gehe ich halt zur Bundeswehr, ja. Sehr spannend.
Und dann ist der Jet geworden, ich natürlich auch immer das Problem habe, was viele junge Menschen haben, ist die Finanzierung.
Ja, klar. Ja,
und
vollkommen verständlich, ja.
Jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, der sich mit 20, 25 als Hauptjob zutraut, mit einem riesigen Kreditfläche oder Hubschrauberpilot zu werden, haben die echt meinen größten Respekt, weil ich habe es mich damals nicht getraut. Ich habe jetzt getraut, mit einem guten Job viel Geld dafür auszugeben. Aber das ist ja was anderes. Ne? Und den ersten Schein hat halt dann die Bundeswehr finanziert und mir auf deren Kosten gezeigt, dass ich es kann. Aber ohne wirklich zu wissen, ob du es kannst oder nicht, ob es dann wirklich Spaß macht oder nicht. Und ich glaube auch über kurz oder lang, dass da noch viel mehr Firmen hinkommen werden, diese Ausbildung zu finanzieren, weil der Nachwuchs einfach fehlt, ja, und der vorfinanzierte Nachwuchs aus der Polizei, aus der Bundeswehr halt fehlt.
Ja, das ist richtig, das vermute ich auch, dass sich da in den nächsten Jahren noch viel tun wird in dem Sektor, ja, das ist klar.
Ja, aber wir können uns es gar nicht leisten, nur eben ehemalige Bundeswehr- und Polizeileute zu haben oder Töchter und Söhne von sehr reichen Menschen. Das ist zu wenig. Wir brauchen ganz normale Menschen, die den Job halt können.
Ja, und die halt auch talentiert sind. Da schlage ich noch mal so eine kleine Brücke zu deinem Buch. Ich muss gestehen, ich habe es aufgrund der kurzen Zeit, wo ich es habe und unseres Interviews nicht geschafft, komplett zu lesen. Ich habe es aber einmal quer gelesen. Und ich bin bei ganz vielen Sachen bin ich total bei dir, die ich da gelesen habe. Einige Sachen habe ich dann doch intensiver gelesen, so wie das Ruhetraining, weil das finde ich auch selber immer spannend, auch die Erfahrungen, die man da macht. Aber über eins bin ich echt gestolpert. Und zwar, dass Talent ein Mythos ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Man sagt, es gibt schon natürlich eine Veranlagung. Also, oder um nochmal unsere Hörer abzuholen, eure Hörer. Ich sage in dem Buch, dass Training entscheidend ist und Talent absolut überbewertet wird. Dass es Menschen, die zum Fliegen geboren sind, sozusagen nicht gibt. Natürlich aber, ja, gibt es Menschen, die besser veranlagt sind dazu oder weniger. Und nicht jeder kann in der Zeit, die wir zum Beispiel bei der Bundeswehr in einer Jetpilotenausbildung haben, Jetpilot werden. Das funktioniert nicht. Aber was funktioniert, ist, dass quasi jeder normal halbwegs intelligente Mensch Pilot werden kann. Es kann nicht jeder jeden Hubschrauber in jedem Einsatzverfahren fliegen. Aber ich komme von der anderen Seite in der Argumentation, weil ich ganz viele Menschen getroffen habe, die sagen, ja, ich habe halt keine Veranlagung, ich habe halt kein Talent und dann brauche ich es gar nicht probieren. Und dazu ist es die Antithese zu sagen, nein, wenn du unbedingt fliegen möchtest, dann musst du halt bereit sein, diesen Weg zu gehen, das Geld auszugeben, die Flugstunden zu machen, dich reinzuhängen, dann kann wirklich, also ab einen Mindestintelligenzgrad, der echt nicht so hoch ist, das wissen wir auch alle in der Fliegerei, kannst du Pilot werden. Es gibt keine Garantie, dass du der bestmögliche Pilot wirst. Ja, wird nicht jeder Airwolf. Aber dass du es an sich lernen kannst, das schon. Manche Menschen brauchen 20 Flugstunden, andere brauchen 40. Bis zu einem Solo, ja. Aber wenn du den Weg gehst und bereit bist, dich reinzuhängen, kannst du schon, und davon bin ich überzeugt, fast alles bis zu einem gewissen, ganz vernünftigen Grad lernen.
Ja, bin ich bei dir. Und ich stelle die Frage, die ich jetzt stelle, ich glaube, ich habe die Antwort schon, weil ich natürlich auch aus deinem Auswahlverfahren gelesen habe. Und zwar, bei Talent gibt es ja zwei verschiedene Talente. Es gibt ja einmal die Psychomotorik, generell, ob ich motorisch veranlagt bin, ein Luftfahrzeug zu führen. Und dann gibt es aber das Mindset. Und nach der Antwort jetzt kann ich mir ungefähr schon vorstellen, wo du mehr Talent verlangen würdest, um ein guter oder eine gute Pilotin zu werden.
Ja, ehrlich, ich weiß, du bist der Meinung, es ist natürlich das Mindset, was ich im Kopf habe, das kommt auch wieder darauf an, was ich fliegen möchte. wenn ich, ja, also ich sag mal, wir haben halt drei große Dinge. Wir haben Airlines für die Fläche, wir haben solche Dinge wie Jets, wie ein Eurofighter und wir haben Hubschrauber. Und wenn ich wirklich koordinativ gar nichts drauf habe, dann gehe ich halt Airliner fliegen. Ja, da brauche ich das nicht. Ja, und das ist gar kein Diss, sondern das ist, wenn ich sage, ein Formel-1-Fahrer muss auch nicht kochen können. Ja, es sind zwei verschiedene Dinge. Die müssen Verfahren kennen, die müssen sich Wetter überlegen, die müssen möglichst sicher mit sehr vielen Informationen klarkommen und die müssen dieses Monitoring beherrschen, was ich echt nicht besonders gut könnte, den ganzen Tag da sitzen und gucken, ob das System richtig tut. Ein Jet, also ein Eurofighter zum Beispiel, ist auch extrem einfach zu fliegen. Das kann ich mit zwei Fingern tun, das kann man auch total schnell beibringen. Da sitzt wirklich ein cleverer Computer dahinter. Da ist die Koordination überhaupt keine Herausforderung. Aber auch wieder das Multitasking, ja, es gibt kein echtes Multitasking, aber diese immense Informationsverarbeitung, wo sind meine Leute, wo ist meine Formation, wann höre ich auf dem Funk, was fahren wir gerade für eine Taktik, was machen die anderen, wie reagieren wir? Das ist die Herausforderung. Im Hubschrauber schon ein bisschen mehr, ja, also ein bisschen koordinativ darf ich da ruhig veranlagt sein. Dann die erste harte Erkenntnis von der Fläche kommen, du kannst auf dem Hubschrauber nicht einfach mal loslassen. Das war für mich eine totale Umgewöhnung, ja, einfach kannst du am Flugzeug, du trimmst es aus, lässt es los, kannst mal 30 Sekunden was anderes machen. Ja, so, also, aber ich glaube auch, dass, ja, natürlich hast du Leute in den ersten ein, zwei Flugstunden, die steigen ein, da läuft es und andere, wo du echt denkst, okay, das wird schwierig, aber kann das irgendwann jeder lernen? Ja. Werden alle, die es jemals anfangen, irgendwie bei der Rega oder beim ADAC mit Leuten an der Winde im Hochgebirge irgendeinen rausziehen? Nein, aber es muss ja auch nicht jeder. Also, aber deswegen wäre das meine Präferenz, dass man sagt, also wenn schon Talent, dann mehr im Gehirn Dinge koordinieren, mit Informationen verarbeiten können und das richtige Mindset haben. Der Rest, der funktioniert, weil wir ja nicht mehr 1920 haben.
Ja, definitiv. Also, ja, sehe ich auch so. Und jetzt hast du es schon angesprochen, hast das Thema schon aufgemacht, und da gehe ich gerne drauf ein. Airliner, Jetpilot, Bundeswehr, Hubschrauberfliegerei. Du hast jetzt außer die Airliner mal die anderen beiden schon durch, im Prinzip. Wir können dir jetzt auch nachträglich gratulieren. Du bist jetzt offiziell Berufshubschrauberpilotin. Du hast deine Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal.
Glückwunsch, Nicola.
Danke, danke. Ich habe ja auch den passenden Job schon. Das finde ich noch viel cooler, ehrlicherweise. Ja.
Da gehen wir gleich noch drauf ein, auf jeden Fall. Aber jetzt, wo du Jetpilotin warst und sagst, das Ding ist total leicht zu fliegen und jetzt bist du Hubschrauberpilotin geworden, was denkst du, wo brauchst du mehr motorische Fähigkeiten? Was ist schwieriger zu erlernen?
Ja, eine Hubschrauber. Also das ist wirklich im Jet nicht die Herausforderung. Und das Lustigste ist, ja, wieder ein Schwank aus dem Nähkästchen, die Bundeswehr, also es bewerben sich schon eine ganze Menge Frauen bei der Bundeswehr, auch auf Jet, auch als Piloten. Und dann gibt es einen koordinativen Test, der ist so schön konstruiert, das ist der Bundeswehr natürlich auch egal, dass da konsequent alle Frauen und sehr viele Männer durchfallen. Und wenn du diesen Koordinationstest nicht bestehst, darfst du nicht Jetpilot werden und wirst dann auf Hubschrauber geschickt. Und ich habe mich so weggeschlossen, ich habe ihn dann zurückgeschrieben, was ist denn das für ein Schildbürgerstreich? Meint ihr das ernst? Also, dass ich wirklich, da muss ich mich immer in meiner Sprache zusammenreißen, ne? Nicht vom Militärpiloten kommen, sondern nett und zivil und eloquent und so. Also, das ist wirklich völlig absurd. Aber es geht natürlich auch. Also, ich will jetzt nicht, dass jemand, der noch nicht Hubschrauber fliegt und das hier hört, ja, dann wenn ich das nicht kann. Man kann auch das lernen. Aber für mich, also da bin ich vielleicht so ein bisschen die stereotypere Frau, war koordinativ immer schwieriger als Mitdenken und Multi-Informationsverarbeitung und Entscheidungen treffen und Dinge strukturieren. Also auch auf dem Jet, das koordinativ Schwierigste für uns ist Luftbetankung. Immer so einen kleinen Ausleger, der fährt raus, der muss in der Luft, in, weiß nicht, 20.000 Fuß Höhe, in den sich bewegenden Korb rein. Das war mit koordinativ das Anspruchsvollste, auch von der Feinarbeit, was ich gemacht habe. Das ist schon so ähnlich, wie wenn man versucht, wirklich einen relativ großen Hubschrauber auf einer kleinen Lichtung zu landen und noch ein bisschen Wind hat. Das ist so vergleichbar. Aber ansonsten, und es war nie mein Forte, ja. Aber auch das kann man lernen.
Und hört sich auch spannend an. Hört sich auf jeden Fall auch spannend an. Sind auch immer gute Bilder. Hubschrauber kann man auch in der Luft betanken.
Ich war, und das ist immer völlig abgefahren.
Uns fehlt nur leider das Röhrchen, Tim, vorne am Hubschrauber, wo wir durchtanken können.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das will, weil da gibt es auch ganz böse Videos zu, weil die Rotorkreisfläche da schon mal unangenehme Sachen tun kann bei Turbulenzen.
Ja.
Da gibt es aber auch, wir hatten da schon auch auf dem Jet ein paar Dinge, wenn du den ganzen Schlauch 14 Meter samt Korb dann wieder mitbringst und der dir durchs Triebwerk geht und so. Also man muss sich schon konzentrieren. Das hilft beim Fliegen immer.
Genau. Mit Bens heißt, du steckst drin, der Schlauch reißt ab und du fliegst mit Schlauch dann wieder runter, oder wie?
Ja, es kann passieren, weil der Ausleger und der Korb eine Kupplung haben und einkuppeln. Und normalerweise entkuppelst du wieder, indem du schon eine ganze Menge Zug nach hinten gibst. Also lässt dich zurückfallen und dann entkuppelt das. Man kann es aber auch schaffen, dass man so eine Peitschenbewegung in den Schlauch kriegt. Also ich treffe rein, man hat zu viel Moment nach vorne, das läuft durch, das kommt wieder zurück und der Schlauch reißt vorne am Tankflugzeug ab. Ja? Ja. Und dann hat er so 10, 14 Meter Länge, hängt aber an deinem Ausleger und entkuppelt unter Umständen nicht. Und dann kommt man der Korb am Flieger fest, der Schlauch hängt wie so ein Baron von Richthofenschal nach hinten im Wind. Ja, so kann man dann wieder landen. Dann kommen natürlich auch immer alle Kameraden und gucken recht doof. Je nachdem, wie es ausgegangen ist, wirst du ausgelacht oder nicht. Wenn's natürlich, ja, wenn's, je höher der Schaden ist, desto weniger wird man natürlich ausgelacht. Ja, also du wirst nur ausgelacht, wenn es gut ausgegangen ist oder nicht schlimm. Alle machen Fotos, es gibt eine Story.
Ich hätte jetzt gedacht, je mehr Schlauch du mitbringst, umso besser. Derjenige hat dann gewonnen, oder?
Das ist sehr männliche Sichtweise auf das Problem. Das sehen Frauen nicht immer so.
Sehr gut. Herrlich.
Ja, alle schweigen so. Ja, das kommt ja von. Wir sind ja hier nicht. Ich bin sehr Bundeswehr, Polizei, Rettungsdienst.
Ja,
Touristisch. Ich mochte das immer. Es ist halt bodenständig. Man darf auch mal Spaß haben bei der Arbeit.
Das auf jeden Fall. Das ist auch wichtig, dass man in den Pausen, wo man sich nicht konzentrieren muss, auch Spaß dabei hat.
Ja.
Wie lange hat die Ausbildung gedauert, damit du Jetpilotin wirst?
Ja, das ist relativ zackig, weil es sehr intensiv ist. Also da macht man ein Jahr vorher andere militärische Dinge. Du musst Grundausbildung machen, Offiziersausbildung, bla. Mhm. Und dann ist es ungefähr ein halbes Jahr vor Ausbildung. Dann gibt es nochmal so ein bisschen Fliegerenglisch und Theorie und so. Und die eigentliche fliegerische Ausbildung dauert 55 Wochen, also ein gutes Jahr. Hat ein langsameres Flugzeug, Propellerflugzeug, aber auch schon richtig, richtig gutes Teil. Eine PC-9 oder eine T-6 militärisch. 1100 PS hat die auf 600 Kilo Gewicht. Das macht schon ganz schön Freude. Dann fliegt man T-38, das ist ein überschallfähiger Jettrainer. Dann hat man den Schein. Und dann beginnt halt die eigentliche Ausbildung. Es ist schon so ein bisschen, wie wenn ich zivil meinen CPL mache. Also jetzt darf ich's. Aber deswegen kann ich es ja noch lange nicht. Ja, dann diese ganzen taktischen Einsatzverfahren zu lernen. Also da muss ich erst das Type Rating, die Waffensystemausbildung machen, den eigentlichen Flieger, Tornado oder Eurofighter lernen. Das dauert so 9 Monate. Mhm. Und dann lerne ich, wie setze ich es wirklich ein. Ja, Jahre, 3, 4, 5, 6 Jahre. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder verschiedene Einsatzverfahren. Man kann Dinge in der Luft kaputt machen, man kann Dinge am Boden kaputt machen, man kann Dinge am Boden gröber oder feiner kaputt machen, ja, und diese Präzision zu lernen. Die Präzision ist normalerweise plus minus 5 Meter. Das bei schlechtem Wetter und schlechten Bedingungen zu können, da kann man schon ein bisschen hinüben.
Wurde dir von der Ausbildung was für deinen Hubschrauberpilotenschein anerkannt?
Ja, kriegst du immer. Also ich habe dann CPLH gemacht, als Bridge-Kurs nennt sich das, vom CPLA. Da kriegt man 50 Stunden anerkannt. Also das ist tatsächlich substanziell. In der Theorie ging das jetzt lange hin und her. In der Theorie CPL zu CPL muss man nochmal 5 Fächer machen. ATPL zu ATPL. Ja, genau. die auch immer. Also da bin ich als Hubschrauberpilotin inzwischen echt beleidigt, persönlich beleidigt, wenn ich diese Fragen lese, die immer wieder sich auf den aufs Flugzeug richten. Und ich sage, ich mache eine Hubschrauberausbildung, Leute. Ich brauche eure blöden Flächenfragen nicht mehr. Oder wenn man die ganzen hier Take-off und Landing-Data Sachen, Take-off Distance Available, ist Take-off Distance Available nicht TODA H? Es interessiert mich nicht, was die anderen machen. Ja, da bin ich inzwischen, nee, da habe ich das, merkt ihr, habe ich gerade Emotionen zu sagen. Wir sind nicht Piloten zweiter Klasse, nur weil die anderen es nicht schaffen, sich vorzustellen, dass auch ein Rotor einen irgendwie in die Luft bringt. Es ist ja viel cooler mit einem Hubschrauber. Jede Richtung geht, nicht nur vorwärts.
Also das mit den Flugzeugfragen hat in den letzten 20 Jahren noch nie geklappt. Die sind immer mit dabei. Mhm. Witzigerweise habe ich neulich gehört, aber auch die Flächenpiloten kriegen die ein oder andere Hubschrauberfrage. Da hat nämlich einer die Frage bekommen, was eine Taubenscheibe ist. Da ist der Rausgang, keine Ahnung.
Ja.
Es löste sich dann eher so auf dem Flur auf, als der Begriff fiel und die Hubschrauberpiloten so guckten. Ja.
Ja, das ist lustig. Nee, also sorry, jetzt bin ich abgeschweift. Was war die Originalfrage?
Ach so, die Originalfrage war, ob du was anerkannt bekommen hast.
Ja,
hast
also du, man kriegt da deutlich Erleichterung und natürlich gerade die praktische Erleichterung macht es deutlich billiger. Jetzt haben wir auf der Fläche, hat man ja auch immer eine IFA-Ausbildung. CPL gibt es nicht ohne IFA, wäre auch völlig bogus. Das heißt, es sind dann im CPL selber auch nochmal 5 Stunden IFA-Ausbildung weniger. So, also das hilft schon. Das finde ich ehrlicherweise auch fair, weil viele Dinge, sag ich mal, gleichzeitig in der Platzrunde fliegen und funken und Luftrecht verstehen, wer muss jetzt wem ausweichen, das hat man ja alles schon. Es ist ja wirklich ein koordinatives Problem. Es ist ein Problem der ganzen Notfallprozeduren. Und da hat es mich schon manchmal gebissen, weil da gibt es ein paar Dinge, die intuitiv genau falsch rum sind. Also da gibt es echt ein paar Negative Transfers, Fläche, Hubschrauber, wo man sich wirklich konzentrieren muss.
Ja. Zum Beispiel nicht drunter wegtauchen bei irgendwas.
Ja, generell nicht nach vorne pushen, weil im Flieger ist immer das größte Problem mit Stall. Stall löst du immer, indem du pushst. Pusht beim Hubschrauber, gerade wenn man so eine kleine R44 sitzt zur Schule, ne? Exzellente Idee.
Genau.
Also nicht, nur für die, die es jetzt hören, wieder, die das nicht verstehen, den Sarkasmus. Nicht drücken im Hubschrauber. Gottes nicht. Willen.
Ja, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Du hast jetzt beides, Jet und Heli, mit der Entscheidungsfindung. Ich habe immer das Gefühl, du hast, beim Jet vielleicht jetzt auch nicht so, aber generell bei der Fläche viel mehr Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Auch wie es immer so schön heißt, fly the aircraft, das heißt es beim Hubschrauber auch. Beim Hubschrauber ist aber so eher fly the aircraft und dann mach ganz schnell das nächste, weil sonst könnte es zu spät sein. Weiß ich nicht, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, das kommt drauf an. Finde ich, weil auf die Situation, natürlich hast du Situationen, also eigentlich nur ein Engine Failure, wo es im Hubschrauber halt nach unten geht, ja, hilft nichts, also wenn du im Single Engine natürlich sitzt, und sagen, ich muss Auto rotieren, aber in der gleichen Situation, wenn ich in einem Single Engine Airplane sitzen würde, habe ich ein viel größeres Problem, weil ich brauche viel mehr Platz. Also, jetzt fragen mich natürlich, haben wir dazu wissen, ist das jetzt nicht viel gefährlicher? Nein, ein Hubschrauber, wenn du ihn richtig bedienst, ist viel sicherer als ein Flugzeug, weil du kannst mit null Fahrt auf den Boden kommen. Gerade wenn du, sag ich mal, lass uns ein bisschen Glück mit Fähigkeiten und Wind haben, kannst du auf jeder Kreuzung notlanden. So, das kannst du dir im Flugzeug verreiben. Und du kannst auch, wenn man es richtig macht, sagt, boah, jetzt habe ich Wetter, IMC und ich bin nicht IFR-rated oder wir fliegen in Wolken ein und mein Hubschrauber kann das nicht, dann lande ich halt auf jeder Wiese. Ich muss im Hubschrauber keine Vorwärtsfahrt haben. Ich kann einfach anhalten und nachdenken. Dass das die Leute dann nicht immer tun, ist ja ein anderes Problem. Den Luxus habe ich im Flugzeug nicht. Also natürlich, wir haben jetzt andere Schwierigkeiten, aber die Geschwindigkeit des Denkens und so, finde ich, ist gleich. Weil im Jet, ich darf nicht unter 200 Knoten fliegen, eher 250. Und wenn ich mit 250 Knoten über Deutschland unterwegs bin, Minimum, eher schneller und Probleme lösen muss, da kann ich schon ganz schön zackig mal zu Potte kommen. Wo will ich hin? Wie viel Sprit habe ich noch? Also ich finde ehrlicherweise, das nimmt sich nichts. Auch die Tendenz von manchen Leuten zu denken, oh, ich bin so cool, ich kann das noch. Ja, der beste Pilot ist der, der am meisten händisch drauf hat. Sagt nein, der beste Pilot ist der, der abends seine Geschichte erzählen kann, weil er nämlich keinen Quatsch gemacht hat oder die konservativere Entscheidung getroffen hat. Und das verstehen beide Seiten nicht. Mhm. Oder gleichmäßig gut oder schlecht, um es mal positiver zu sagen.
Du bist ja auch irgendwann dann Fluglehrerin geworden auf Jet. Wie ist denn das bei der Bundeswehr? Wie schnell geht das? Weil, also du hast jetzt eben erzählt, du hast dann auch Jahre gebraucht, um eben Combat Ready zu sein auf dem Muster und so weiter. Wird man da relativ schnell gefragt oder ist das irgendwann, dann kommt der Kommandeur auf einen zu und legt die Hand auf die Schulter und ihr guckt gemeinsam in den Sonnenuntergang und dann kommt die große Frage.
Auf den Flugzeugträger.
Ja, genau. Und dann nennt er einen Maverick und dann darf man. Nein, also es gibt ja schon mal zwei verschiedene Arten von Fluglehrern. Gibt es ja im Zivilen auch. Es gibt die für die Grundausbildung, also sozusagen Menschen, die einem wirklich Fliegen beibringen. oder FIs sind zum Beispiel. Und dann gibt es Menschen, die die ganze taktische Ausbildung machen, also Type Rating Instructor. Ja, fliegen kannst du, jetzt gucken wir mal, wie man es einsetzt. Und ich war tatsächlich in unserer Grundausbildung Fluglehrerin. Also ich habe Menschen starten und landen und Notverfahren und Formationsflug und Tiefflug beigebracht. Das ist kein besonders begehrter Job, normalerweise. Deswegen kann man sich da drauf einfach bewerben. Das ist in Amerika. Ich wollte damals gerne nach Amerika. Und dann bekommt man das einfach. Und es gibt sogar bei uns, das gibt es ja in der Hubschrauberfliegerei zum Teil auch, dass man direkt nach der Ausbildung, wenn man seinen Schein hat, die Fluglehrerausbildung beginnen darf. Also First Assignment Instructor Pilots nennt man das dann im Fachjargon, die das direkt weitermachen. Und das wird ja auch im Zivilen oft diskutiert, das hat Vor- und Nachteile. Am sinnvollsten ist es, wenn man in seinem Lehrerkorps einen schönen Mix hat. Aus Leuten, die wirklich viel Erfahrung haben, auch taktische Erfahrung, die wissen, wo die Reise hingeht. Und Leuten, die gerade gelernt haben, wie man es lernt. Die müssen sonst noch nicht viel können, aber ich habe gerade Starten und Landen kennengelernt, jetzt kann ich dir das beibringen. Dann für die taktische Ausbildung später ist es im Idealfall so, dass die besten Piloten dann Taktikfluglehrer werden. In echt ist es natürlich auch immer so, dass Bedarf Eignung schafft. Ja, und die Bundeswehr hat viele gute Leute. Die Bundeswehr hat gute Leute, aber nicht besonders viele. Und irgendwann wirst du dann halt Fluglehrer. So.
Inzwischen. Ja, weil als Fluglehrer musst du ja nicht nur das mitbringen, das Fliegerische, sondern du musst ja auch das Menschliche mitbringen. Ne? Wenn du da jemanden sitzen hast, der einfach menschlich so unter der Kanone ist.
Oh. Ja, ich würde dir recht geben. Ich würde sagen, wenn du es fachlich und menschlich drauf hast, bist du ein guter Fluglehrer.
Ja, wenn genau, du es aber nur wenn du fachlich, nur
eins hast. Ja, dann bist du halt Fluglehrer. Aber ich finde es schon auch, ich finde es wichtig und ich habe mich da selber ein paar Mal erwischt, auch jetzt wieder in der Hubschrauberausbildung vor allem, nachdem ich es ja alles einmal schon hatte, ne? Jeden Posten einmal gehabt, alles gelernt, dass ich auch mit fachlich guten, menschlich interessanten Fluglehrern geflogen bin. Und das ist dann auch für den Flugschüler eine gute Aufgabe zu sagen, naja, jetzt habe ich halt eine Ablenkung, einen Distractor im Flieger, was mich die ganze Zeit nervt. Erzählt mir zwar das Richtige, aber warum auch immer, es passt halt menschlich nicht, irgendwie wie er es sagt, nervt mich, triggert mich und auch damit muss ich zurechtkommen. Und wenn ich gut bin, habe ich mir auch mal gedacht, ich habe mich zwar schon menschlich geärgert, aber ich sage, nee, du musst das hinkriegen. Solange der das fachlich irgendwie gut macht, muss man nicht jeden mögen. Man muss auch ehrlicherweise nicht die Technik, ne? Man hat fünf, ist immer der Hauptkritikpunkt von Flugschülern. Ich hatte fünf Fluglehrer und jeder erzählt mir was anderes. Anstatt zu sagen, ja, das ist doch mega. Schau dir die fünf verschiedenen Optionen an und nimm dir die, die für dich am besten passen. Probier es alles einmal aus und dann entscheidest du dich. Nur einen einzigen Weg gezeigt zu kriegen, ist sehr beschränkend dann im Handwerkszeug.
Das sage ich bei uns in der Ausbildung aber auch immer, dass es wichtig ist, dass man mit mehreren Fluglehrern mal geflogen ist und nicht immer nur mit einem, damit man sich so das Beste raussuchen kann, was zu einem passt. Das ist ja wie mit der Autorotation, ob ich jetzt einen hohen Flair mache oder einen tiefen Flair. Ich überlasse es dem Flugschüler, wie er sich da am wohlsten fühlt und muss ihm da meinen tiefen Flair nicht aufdrängen, wenn er sagt, nein, ich flair lieber hoch. Ja, dann ist das halt so.
Ja, aber es ist als Fluglehrer spannend, weil manchmal macht er dann eine Technik, die du sagst, ja, kann man machen, aber er macht sie halt schlecht. Und dann ist er, okay, nee, jetzt müssen wir uns mal was anderes angucken. So, ja.
Ja, so versuche ich das auch immer. Ne? Also du hast natürlich, wie du eben schon gesagt hast, du hast Flugschüler, da stimmt die Chemie, da muss man auch kaum miteinander kommunizieren, da weiß man schon allein durch die Gestik, Mimik, was der andere meint, sowohl der Lehrer vom Schüler als auch andersrum. Und dann gibt es halt welche, da tut man sich unfassbar schwer mit. Und bei beiden sage ich halt nämlich auch genau das. Also man muss aufpassen, dass die Schüler, mit denen man super gut zurechtkommt und wo die Chemie auch stimmt, dass die nicht nur einen nachmachen und imitieren, sondern dass die auch nochmal links und rechts gucken und sich da das Beste raussuchen. Weil nur weil man sich versteht oder nicht versteht, heißt es nicht, dass was der Fluglehrer macht, richtig oder falsch ist. Sondern das muss immer für die Person, für den Piloten passen, in sein Mindset, in seine Fähigkeiten, in allem, was seine fliegerische Persönlichkeit ausmacht. Und da hilft es nur, wenn man sich von ganz vielen viel abschaut und für sich selber dann rausfindet, was das Richtige ist.
Ja. Was mich am meisten umtreibt oder nervt noch in der zivilen Fliegerei, das habe ich tatsächlich auf der Fläche auch gesehen, aber zivile Hubschrauberausbildung, ist, dass nicht alle Fluglehrer das Konzept eines sterilen Cockpits verstanden haben. Also ich hatte es schon ein paar Mal, dass ich noch auf einem Short Final, auch ein Short Final von der Autorotation, noch Instruction kriege, wo ich mir denke, vielleicht, ich habe irgendwie 2500 Flugstunden oder sowas auf Chat, vielleicht kriege ich das noch verarbeitet. Ich. Aber was soll das? Erzähl's mir doch gleich. Ja? Oder dann ist man in irgendeiner Prüfungssituation und denkt sich, okay, es läuft voll gut. Und dann erzählt er, ja, was ich am Wochenende gemacht habe. So, dude, sei einfach, lass uns doch einfach still sein im Cockpit. Also klar, wenn ich im Cruise irgendwo hin bin, es passiert gerade nichts, dann kann man sich ja unterhalten, bin ich total dafür. Aber das genauso, was wie unglaublich viel, also da habe ich meine Schüler wirklich früher für gehämmert und gehämmert, ist auf dem Funk zu quatschen, wenn jemand anders gerade in einer kritischen Flugphase ist. Die anderen sind gerade im Flair und im Touchdown. Ja, Tower, was ist denn das Wetter? Können wir hier einen Kreis machen? Was machst du, Dude? Aber das ist im Zivil, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass mal einer so ein bisschen Rededisziplin an den Tag legt.
Ja, das sind halt Piloten. Das sind die klassischen Piloten. Das kommt auch von dem Witz, ne? Wie erkennst du einen Piloten auf einer Party? Gar nicht, er wird es dir schon erzählen. Also,
ja, genau.
Ja,
also aber es wäre zumindest mein Appell, zu sagen, lass uns doch in kritischen Phasen weder im noch außerhalb des Cockpits übers Wochenende reden.
Ja, ich hatte auch so einen, einen aus der alten Schule. Da ist das erste Triebwerk ausgefallen, da warst du noch nicht von der Plattform runter. Der hat dir im Autorotationsverfahren hat der dir noch einen Heckrotorausfall mit eingespielt und dann sind Displays ausgegangen und also alles. Also der hat immer das komplette Register gezogen, so nach dem Motto, okay, und an der Stelle warst du oft. Da muss ich dir mal sagen, ja, das war schon okay, aber das könnte man noch besser machen. Du musst noch an dir arbeiten.
Mhm. Ja.
Wobei, Tim, ich habe jetzt gelernt, also neuestes Notverfahren, was Fluglehrer können müssen, ist Stuck Pedal mit Hydraulik auf und ohne Governor.
Ja. Ja. Kein Thema.
Okay. Challenge angenommen.
Immer. Unser nächster Checkpoint wartet.
Ja, genau.
Ja gut, da ist halt das, also ich finde tatsächlich, wenn man mal richtig gut ist, paar so Compound Emergencies, also so multiple Geschichten mal sich anzugucken, fair oder interessant. Einfach nur zu sehen, wo ist denn das Limit meiner eigenen Fähigkeiten aktuell. Es ist halt sehr schwierig, das safe zu trainieren draußen. Ne? Ja. Und im Simulator funktioniert es manchmal gut, aber manchmal auch nicht, einfach weil der Simulator ein Limit hat oder dann irgendwann aufhört, mit dir vernünftig zu arbeiten, weil es nicht richtig einprogrammiert ist. Das ist da immer ein bisschen schwierig, finde ich.
Ja, ich mache das auch gerne, dass ich was einspiele, was wirklich kompliziert ist dann, ne, mit in der Take-Off-Power, die Fahrdeck, also das digitale Triebwerkssteuerungssystem, dass dir das dann einfriert und sowas, dass man halt mal in so Situationen kommt, die passieren können, die aber schon extrem sind, wo man wirklich viel Systemkenntnis braucht, gute Entscheidungen treffen muss. Aber du musst halt auch irgendwann aufhören, da drauf zu legen. Weil es soll ja auch ein bisschen positive Energie dabei rumkommen, dass der da vorne auch die Idee hat, er könnte es mal schaffen. Und nicht, dass du so viel draufhaust, dass er nur noch versagen kann. Also da ist immer ein schmaler Grat.
Ja, das finde ich extrem wichtig. Also das ist aber für jede Ausbildung generell so, dass man eine schaffbare Herausforderung stellen muss, den Schüler. Und dass es die Hauptaufgabe ist von der Fluglehrerin, das vernünftig anzupassen. Weil wir wollen ja Selbstbewusstsein und Fähigkeiten stärken und nicht die Leute toben. Ja, jetzt ist der Engine aus, jetzt sterbe ich eh. Also das ist eine schlechte Einstellung dann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und für Fluglehrer wichtig, ne, was ich bei dir auch gelesen habe, das ist auch ganz witzig, bescheiden, glaubwürdig und zugänglich sollte man sein.
Ja, und das habe ich da nicht ohne Grund reingeschrieben. Das ist auch immer sehr lustig. Ich mache auch viel Ausbildung, so CRM-Type-Ausbildung für Zivilisten, also für Mediziner oder auch für Manager, die das aus dem Zivilen ja total kennen, von den Airlines so, oh, der Kapitän, und dann fragt er mal sein Co, wie er das findet, und hast du nicht noch eine Idee, und du weißt es eh besser, lieber Co-Pilot. Ich sage, nee, das kostet uns sehr viel Energie und Zeit, die Leute dahin zu bringen, weil wir alle große Egos haben. Wir werden ja nicht geboren als Piloten, egal ob auf dem Jet oder auf dem Hubschrauber, und denkst du, nee, ich kann es eh nicht, sind wir im allen Riesenkreuzen, ja, natürlich kann ich das. Und dann zu sagen, haha, aber der Flieger und der Heli interessiert sich dafür nicht. Der sagt ja nicht, ja, oh, die Nikola, der 2500 Stunden, der Tim, der fliegt schon seit 20 Jahren. Da fliegen wir heute nicht den Boden, sondern wenn du es halt an dem Tag falsch machst, geht's halt schief. Und diesen Mix zu finden aus einem gesunden Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, und sagen, ja, ich kenne meine eigenen Fähigkeiten, aber ich weiß eben auch, dass die, egal wer ich bin, immer irgendwo ihre Grenze haben. Und dass auch jeder von uns so einen schlechten Tag haben kann, dass man mal daneben greift, das ist halt eine extrem wichtige Geschichte. Mhm. Das ist im Zivilen immer unterschiedlich. Ne? Die ganzen Manager, die das vergessen, die fahren dann halt unsere Wirtschaft gegen die Wand. Und die anderen, die nur bescheiden sind, die werden halt niedergetrampelt von den Egos. Also es ist schon immer eine gute Balance. Ja, ich will ja auch nicht bescheiden im Flieger sitzen, das meine ich damit nicht. Ja, und denke, oh, vielleicht kann ich es nicht. Das ist falsch, meinst du, ich sitze schon drin, denke mir, ich kann es. Aber man macht auch mal Fehler, jeder von uns, immer.
Ja, das und für mich ist da halt auch ganz wichtig, so wenn ich an den Nachwuchs denke. Also wie die einen sehen, so sehr in den Himmel hebt man sich selber meistens gar nicht. Und dass man das halt auf der einen Seite schon weiß, dass diese Hürde, dass vielleicht ein junger Flugschüler, jemand, der überlegt, Helikopterpilot, Pilotin zu werden, irgendwann einen anspricht, dass da schon eine Hürde ist und dass man sich dann auch die Zeit nimmt und gut auf diese Leute zugeht und mit ihnen spricht. Und das sollte man immer machen an alle da draußen, ja. Auch wenn man gerade keine Zeit hat. Dann auch zumindest sagen, du, tut mir total leid, gerade geht's wirklich nicht. Aber wenn irgendwas ist, komm bitte erneut auf mich zu, aber gerade habe ich keine Zeit. Oder halt eben sich 2, 3, 4, 5 Minuten nehmen und mit den Leuten kurz reden. Weil das kann ganze Karrieren verändern, ganze Entscheidungen beeinflussen.
Ganz dramatisch. Es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wir Piloten schon gerne auch diesen Mythos pflegen. Es ist voll schwierig, ist ultramännlich, ne? Der Job. Das kannst du eigentlich gar nicht können, außer du bist Superman. Dass man diesen Mythos gerade für den Nachwuchs bekämpft eben. Und deswegen schreibe ich es ja auch rein, zu sagen, du kannst das schon lernen. Der normale Mensch, wenn er das möchte, kann das schon lernen. Und dann auch, natürlich, gerade wenn ich viel Erfahrung im Cockpit habe und sehr wenig. Wenn ich einen ganz jungen Flugschüler habe, ganz neuen Co-Piloten, dass das meiste, was die sehen und sagen werden, nicht stimmt. Ja, also wenn ich sage, nee, passt und ja, der Flugschüler sagt, sieht aber komisch aus. 9 von 10 Fällen habe ich schon recht und es passt und er hat es halt noch nicht gesehen und es hört sich nicht komisch an, sondern in der Situation. Aber 1 von 10 Fällen hat er vielleicht recht und es ist unglaublich wichtig, dass ich weiß, was er da sieht. Die sagen das aber nur, wenn ich die 9-mal vorher nicht abgekanzelt habe, sondern wenn ich jedes Mal sage, guter Input, lass uns angucken. Nee, schau mal, weil so und so hast du nicht recht, aber total gut, dass du es gesagt hast. Nur wenn ich das so angehe, sagt er auch 10-mal was, damit wir einmal schlauer sind und nicht sterben. Und das ist halt auch da immer so die Einstellung, egal wen ich als Mitarbeiter oder in meinem Team habe, die immer zu sehen und auch zugänglich zu sein, weil genau wie du sagst, Tim, der sagt dann was, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ja, aber er meint es gerade ernst, jetzt muss ich mir dummerweise die Zeit nehmen, was anstrengend ist, aber für den Long Run, für die Nachhaltigkeit unglaublich wichtig.
Jetzt hat's, achso ja, Tim, wenn du noch was sagen
Andreas willst. Kurz.
Achso, jetzt hatte, du hast ein schönes Stichwort gesagt, Karriereveränderung und Tim wollte ja sowieso auch nochmal drauf zurückkommen auf das Thema. Wir hatten es vorhin mal ganz kurz gehört, du hast ja jetzt deinen Berufspilotenschein gemacht und du hast ja schon eine Idee, wie es weitergeht danach. Ich erlebe das ja als Prüfer auch in letzter Zeit immer öfter, dass es Pilotinnen gibt, denen ich eine Berufspilotenprüfung abnehme und die schon ihren Vertrag haben für einen neuen Job, bevor sie überhaupt die Ausbildung beendet haben. Das war vor 5 oder 10 oder auch 15, 20 Jahren undenkbar. Undenkbar, ja. Und mittlerweile haben wir aber so einen Mangel, dass es möglich ist. Und du machst ja scheinbar auch schon was Neueres mit Drehen.
Ja, ich bin beim ADAC. Ja. Ich bin schon. Ich habe am 1. Dezember angefangen beim ADAC und darf irgendwann eben Frühjahr jetzt 2025 mein Type Rating machen auf der H145. Das ist so geil. Ich kann das immer gar nicht so richtig, das ist so mega. Was man natürlich dazu sagen muss, das funktioniert so nur, weil ich schon so viel fliegerische Erfahrung mitbringe. Also es geht leider nicht, dass man nur mit 180 Stunden Heli frisch CPL da direkt einsteigt, das wird sehr schwierig. Das Lustige ist, dass sehr viele von den Regularien, die Kommandantfliegerei, sind Pilot in Command-Zeit. Typunabhängig. Also ich habe über 2000 Stunden als Pilot in Command auf High-Performance-Aircraft, die halt irgendwie eine kleine Fläche noch mit dran hatten. Das macht da den relativ großen Unterschied. Und ja auch, sage ich mal, die Entscheidungsfliegerei in der Jetfliegerei ja nicht unähnlich ist. Ja. Also es wäre, glaube ich, auch was anderes, wenn ich jetzt nur für die Lufthansa geflogen wäre. Aber natürlich ist es so, es haben alle massive Nachwuchsprobleme. Es ist eben eine große Hürde, zivil den Schein zu machen. Bundeswehr, Polizei lassen jetzt auch nicht jedes Jahr noch 1000 neue Leute gehen. Also wenn man es jetzt anfangen möchte, sind das unglaublich gute Zeiten. Weil sobald es irgendwie geht, nehmen einen die Leute, man kriegt dann auch sogar ein MCC bezahlt und das Type-Rating und die IA-Geschichte. Also das ist schon sehr oder relativ entspannt geworden dafür, was Fliegerei mal war.
Das heißt, für dich geht es jetzt weiter, du kriegst jetzt auf der H145 das Type-Rating und wie geht es dann weiter mit dir?
Ja, es gilt, der ADAC hat ein Konzept, das heißt PICUS, also Pilot in Command under Supervision. Im Prinzip fliege ich als Zweite und darf dann viel fliegen, aber unter der Aufsicht eines erfahrenen Kommandanten, einer erfahrenen Kommandantin, bis ich 500 Stunden Hemmsfliegerei habe und oder den Job drauf habe, wirklich alleine zu fliegen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen, dass man nicht die Garantie hat, mit Minimumstunden sofort das zu dürfen. Und dann ist ja auch mal lustig, dann wurde ich ja schon auch gefragt, wurde ich schon öfter, ja, aber jetzt bist du ja schon, ne, dann 40 und kannst du dich denn da sozusagen unterordnen, macht dir was das aus? Es ist mir doch völlig egal, ob ich als Co-Fliege oder als Kommandant, Hauptsache ich fliege die coolen Einsätze und ich sehe das total als Privileg an, wenn ich immer jemanden Erfahreneren an meiner Seite habe, immer dazu zu lernen. Ich will doch nicht jeden Fehler selber machen, sondern die können mir das alles zeigen. Am liebsten, also auch aus der Erfahrung, würde ich den Rest meines Lebens zu zweit fliegen. Zwei Piloten sind immer besser als einer. Natürlich, das geht aus Kostengründen und aus Effizienz sinnvollerweise nicht. Aber Tornado hat auch zwei, Pilot WSO, der Eurofighter nur einen. Und aus diesem Grund, obwohl es das schlechtere Flugzeug ist, bin ich immer viel lieber Tornado geflogen. Zwei Gehirne sind einfach besser als eins. Natürlich, um das noch zu verstehen, man hat ja immer eine Crew. Also man hat auch dann einen HEMS-TC dabei, also einen technischen Crew-Member, der einen unterstützt und der Notarzt kann auch hinten rausgucken und die sind auch sehr wertvoll und wichtig da, aber wegen zwei Piloten habe ich da auch nichts und zwei Gehirne, die das dann tun.
Ja, das hatte ich ja auch. Ich fliege jetzt auch bei den Johannitern seit ein bisschen längerer Zeit jetzt schon und ich dürfte auch das Privileg genießen, oder das heißt das Privileg, ich muss es ja machen, ein bisschen anders Supervision zu fliegen, 10 Einsätze, weil ich durch die Polizei extrem viel logischerweise versaut angerechnet, bist. Kriegt ihr versaut, danke. Ich bin versaut nämlich genau in der Hinsicht, dass wir bei der Polizei immer im Zweimann-Cockpit fliegen. Und das war auch das, wo ich den größten Respekt vor hatte, weil ich habe ja relativ viel Flugerfahrung, aber ich bin es eigentlich nicht gewöhnt, alleine in Anführungsstrichen, HEMS-TC, wie du eben erwähnt hast, Nicola, natürlich, aber alleine als Pilot da drin zu sitzen. Als Fluglehrer hast du auch den Flugschüler daneben. Das ist auch immer noch irgendwie ein Pilotengehirn, was neben dir sitzt, was man auch nutzen kann, wenn man selber mal gerade keine Ahnung hat. Also es ist schon eine Herausforderung, es ist spannend und ja, also ich finde es schade, dass du bei den Gelben bist. Ich würde gerne mal mit dir einen Einsatz fliegen.
Kann ja alles noch kommen.
Ja, du kannst ja zu uns kommen. Wir brauchen immer gute Leute. Ja. Ich hoffe, meine Personalleiter hört dich. Ich bin ja direkt, jetzt bin ich 3 Wochen dabei direkt oder so. Direkt Akquise. Nein, und natürlich, ich fand das auch sehr lustig. Das ist ja dann fast wieder bei so einem Fußballverein. Ja, dann hat der eine das rote Trikot oder ein weißes oder ein gelbes und dann sind da alle wieder so. Natürlich sind das unterschiedliche Firmen. Am Ende ist es immer Fliegerei. Man trifft sich da ständig. Unsere Welt ist so klein. Deswegen muss ich immer sehr sportlich, kameradschaftlich sehen. Diese Dinge. Also, ja.
Ja, das muss man wirklich sagen. Im Prinzip machen wir nämlich genau alle das Gleiche. Wir haben nur unterschiedliche Farben auf dem Hubschrauber und es ist alles der gleiche Einheitsbrei. Wir müssen alle fliegen. Wir müssen uns alle an die gleichen europäischen Luftrechte halten sozusagen, bis auf Tim, der hat noch mal ein paar Ausnahmen mehr als wir. Ja, und dann finde ich es immer schade, wenn ich immer wieder mitbekomme, dass es auch Piloten gibt, die bei einer anderen Firma als wir fliegen und dann sagen, nee, da fliege ich nicht hin zu so einer Station und hole mir da Sprit oder sowas. Das finde ich dann immer besonders schade, wo ich mir denke, ey, wir machen doch alle das Gleiche, wie kann man denn so denken?
Das ist total absurd. Ja, ist so ein Schmarrn. Also,
ich fliege auch zu DRF nach Regensburg und hole mir Sprit. Ja, ja, genau, richtig. Köln und Düsseldorf, Frankfurt und Offenbach. Wiesbaden und Mainz wahrscheinlich, ne? Was ist da alles?
Du kannst das gerne leben. Ich mag das auch, dieses gegenseitige Frotzeln. Aber wenn du nochmal genauer überlegst, ist es, wie du sagst, wir machen alles selber und dann eigentlich haben wir uns alle lieb und da brauchen wir hier keine Streitereien.
Nee, schon gar nicht Streitereien, aber es machen alle das Gleiche. Keiner ist besser als der andere. Wir machen alle das Gleiche.
Ja, und die echten Gegner sitzen woanders. Ne, die hatten wir ganz am Anfang. So, ja. Nur, was ich wichtig finde, weil das hat sich jetzt gerade vielleicht so ein bisschen so angehört, als wäre so ein HEMS-TC weniger als ein Co-Pilot. Ich durfte so 6 Monate, bevor ich eingestellt wurde, einmal einen Tag einfach mitfliegen. Ne? Mitflieger, um mir das anzugucken, wie die das machen. Und klar war die Fliegerei cool, aber das, was mich am meisten beeindruckt hat und was mich wirklich davon dann überzeugt hat, jetzt auch mein Leben und meinen Job und alles wieder zu ändern und diesen Weg voll zu gehen, war diese Zusammenarbeit zwischen Pilot, HemsCC und Notarzt, weil ich das auf diesem Niveau so eingespielt, so reibungslos, so lässig schon erleben durfte, aber weiß, wie rar das ist. Wenn du so ein Team hast, was wirklich flutscht und sagt, okay, du machst das, wir haben das, was wir hier tun, voll im Griff und es läuft einfach, egal was auf uns zukommt, das finde ich immer so speziell und so wertvoll und so süchtig machend, zu sagen, oh, das ist genau das Team, in das ich möchte, was dann im Alltag für mich immer den großen Unterschied macht. Mache ich den Job gerne, mache ich den auch gern 10 Jahre oder nicht, ist nicht, darf ich auf einer krasseren Autobahn oder Lichtung landen oder whatever ist der Einsatz, sondern habe ich auf die Menschen Bock, die da mit mir auf Stationen sitzen und die mit mir im Cockpit sprechen, wo ich sage, okay, kriegen wir das zusammen hin, ja, kriegen wir es auch hin, wenn es ein bisschen am Rande der Bedingungen ist, mit denen wir umgehen können, ja, läuft, dann macht doch der Job Spaß. Und das ist immer dieser Zustand, den ich suche, den man in der Rettungsfliegerei, glaube ich, sehr oft, natürlich nicht immer, aber sehr oft finden kann, weil wirklich alle an einem Strang ziehen und die Leute auch einfach alle, egal welche Berufsgruppe es ist, richtig gut sind.
Ja, und man hat natürlich auch unfassbar erfahrene Technical Crew, wenn man neben sich sitzen. Yes. Also selbst wenn da kein zweiter Pilot sitzt, die kennen das Cockpit schon sehr, sehr gut. Und bei uns in Deutschland dürfen die ja auch viel machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Frankreich gehe, da dürfen die gar nichts machen im Cockpit, überhaupt nichts. Was ich sehr komisch finde, obwohl wir Europa sind, aber da ist das eben ein bisschen anders geregelt. Und von daher, also ich bin auch froh, dass ich viele, viele tolle Kollegen habe, die sich so gut auskennen, von denen du selber auch noch was lernen kannst. Ja, weil die das dann schon 25 Jahre machen zum Beispiel.
Ja, ja, das ist immer, jeder gute Techniker ist da enorm viel wert. Also das war jetzt mir nur nochmal wichtig zu sagen, dass die natürlich nur, jetzt habe ich halt den Zustand, dass ich noch nicht der Kommandant bin und auch noch einen erfahreneren, schlaueren Piloten dabei habe. Natürlich ist auch ein erfahrener, schlauer HemsCC unglaublich viel wert und ich freue mich sehr auch darauf, mit denen zu fliegen.
Ja.
Also ist in jedem Fall ist es gut.
Das ist, das muss ich auch sagen, was ich da in der Luftrettung erlebt habe, ist, ich glaube, es kommt halt auch so ein bisschen, dass man alle für Leben kämpft. Das macht auch nochmal so was mit einem. Und jedes Mal, wenn man irgendwo hinfliegt, fliegt man in eine potenzielle Krisensituation für diverse Menschen, wo man dann als der letzte Rettungsanker gesehen wird. Also man hat unfassbar viel Verantwortung, wo man hinfliegt, um da auch was zu tun. Und ich glaube einfach, diese positive Gemeinschaft, die man da hat, die entsteht auch so ein bisschen daraus. Also ich empfinde es auch als sehr, sehr positiv, wie man dort zusammenarbeitet und wie man miteinander umgeht vor allem.
Aber es ist schon auch eine krasse Auslese auf der medizinischen Seite. Ich bin auch lange Rettungsdienst gefahren, also auf dem Rettungswagen, einfach in der Stadt, in Köln habe ich das gemacht. Und da ist das Niveau extrem gemischt. Also da gibt es auch richtig gute Leute natürlich, so junge, motivierte Notfallsanitäter, die das voll drauf haben und andere. Und das gibt es ja auch bei den Notärzten, ein bodengebundener Notarzt, da kannst du auch die richtig guten Anästhesisten, Internisten kriegen und andere. Und das, jetzt bin ich noch sehr wenig Hubschrauber geflogen, da könnt ihr mir dann gleich mehr Recht geben oder weniger, das hast du halt auf dem Hubschrauber extrem wenig. Da hast du wirklich viele gute Leute, die das wirklich drauf haben, die auch ehrlicherweise mehr Übung kriegen, weil man zumindest nicht jedes Mal nur einen Schnupfen sieht, wenn man irgendwo hinfliegt, dass das auch mal vorkommen kann, dass ein Einsatz nix ist, ja, ist klar, aber es kommt viel weniger vor und deswegen haben die Leute da viel mehr Übung und das Motivationslevel ist extrem hoch, was sonst nicht überall so ist.
Ja, weil du auch extrem viel Energie brauchst und Überzeugung und Ideologie, um das zu machen. Also die Leute, die nicht so gut sind und nicht so motiviert, die werden ja nie sagen, ja klar, das packe ich jetzt nochmal oben drauf und mache nochmal die Schulung extra und lerne hier nochmal, sondern das machen wirklich nur die, die das auf voller Überzeugung machen und das sind halt die, die am Ende auch den besten Job machen.
Ja. Ja. Also das ist was, das finde ich den besten Teil an diesem Job, ist dieses Team. Und wenn das so flutscht und da alle an einem Strang ziehen. Und das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben. Du musst dich dafür noch nicht mal unbedingt auf der persönlichen Ebene super sympathisch finden. Der kann auch ganz anders drauf sein, dieser Mensch, ja, oder andere Vorlieben haben und der eine ist Veganer und der andere ist ein Jäger oder whatever. Aber das macht ja da nichts, wenn du in der Luft bist.
Jetzt haben wir übrigens die ganze Zeit über dein Buch geredet und noch gar nicht gesagt, wie es heißt. Der Podcast kommt Anfang 2025 raus. Das heißt, die Bestsellerliste zählt, glaube ich, Anfang des Jahres von neu. Also müssen das jetzt alle, die es noch nicht haben, bestellen und die es schon haben, nochmal bestellen.
Ja, das Buch heißt The Sky is No Limit. Das ist aus Pilotensicht geschrieben, vor allem für Nicht-Piloten. Also ich hoffe ehrlicherweise immer, dass wenn das richtig erfahrene Berufspiloten lesen, man sich so denkt, ja, ne, stimmt, aber jetzt nicht so unendlich viel dazulernen, weil es ist schon so Day One CRM Knowledge. Wie mache ich ein gutes Team? Wie führe ich jemanden richtig? Wie kommuniziere ich richtig? Aber eher von Piloten für Fußgänger oder so. Oder Menschen, die in die Fliegerei starten wollen. Aber es ist schon für alle geschrieben. Und dann habe ich natürlich immer ein paar Anekdoten reingepackt, wo ich das gelernt habe. Und interessanterweise lernt man diese Dinge immer, wenn man daneben greift. Ja, es sind 10 Kapitel. Es ist eigentlich 10-mal, wie habe ich irgendwo Mist gebaut oder versagt und wie habe ich es dann doch noch hingekriegt. So, und was sagt die Wissenschaft dazu und was können andere daraus lernen? Aber es sind leider nicht 10 Heldengeschichten geworden.
Aber teilweise, also nicht teilweise, sondern sehr, sehr schön geschrieben und halt auch so Sachen, wo wir immer so unseren Abkürzungsfimmel benutzen, sowas wie Vordeck oder so, was Piloten so raushauen. Ja, da muss er halt ein Vordeck machen und alle sitzen daneben, ja, der muss sein Vordeck machen, genau. Und da ist dann halt mal beschrieben, was die einzelnen Buchstaben heißen und vor allem, was das bedeutet und was es für dich bedeutet und wie du das interpretierst. Also ja, genau wie du sagst, für Nichtflieger auch mal geschrieben, wie Piloten so Entscheidungen treffen und was das überhaupt alles bedeutet, was sie da mit einfachen Worten und Merksätzen machen.
Ja, wo viele Nichtflieger ein ganz großes Missverständnis haben, ich glaube auch Flugschüler am Anfang, ist bei dem Thema Risiko. Weil die Menschen immer meinen, naja, die gute Frau, die ist Jack geflogen, ja, die ist total risikoaffin und Adrenalin und ich denke, Leute, wenn ich in einem Jet sitze oder auch im Hubschrauber und habe voll Adrenalin, dann geht gerade voll was schief. Das sollte bei jemandem, der den Job gelernt hat, nicht so sein. Also natürlich bist du ein bisschen aktiviert, ja, irgendwie so 90er oder 100er Puls wäre schon gut, aber gehst ja nicht fliegen und es läuft wie geplant und du hast einen 180er Puls. Ich habe mich ja vorher entschieden, natürlich ist der Job nicht ungefährlich, also gerade im Jet, im Rettungshubschrauber, ehrlicherweise passiert sehr wenig, weil es gute Leute machen. Aber ich habe mich vorher entschieden, das zu machen. Das ist ein gewisses Risiko. Aber weil es dieses Risiko in sich trägt, muss ich es doch im Alltag ganz vorsichtig und konservativ und mit viel Verstand machen. Weil wenn ich es dann noch jeden Tag drauf ankommen lasse, als wäre ich Maverick, dann zerlegt man eben den 100-Millionen-Euro-Flieger und keiner hat was davon. Mhm. Ja, und dann gucken die alle zu viele amerikanische Filme, sagen, jetzt riskiere ich mein Leben, um dann noch einen aus der Wand zu holen. Ja, aber dann gibt's halt morgen keine 3 erfahrenen Leute und einen schönen Hubschrauber, die nächsten aus der Wand holen. Das geht nicht, das ist Quatsch.
Ja. Wir brauchen in der Luftrettung keine Cowboys.
Nein, also das ist ja immer, ich verstehe das immer, dass sich das in irgendeiner Fernsehserie total gut anbietet für die Storyline. Aber wenn man sich das zu oft anguckt, meinen die Menschen halt oft oder schnell, das ist dann wirklich so, ja. Mhm. Anstatt das Nachhaltige zu sehen, ist, wenn du den einen da rausholst, dass du die nächsten 100 nicht mehr irgendwo rausholst. Weil da keiner steht, der deinen Job übernimmt. So. Hm.
Ja, und deine Crew mit drauf geht dabei, ja.
Ja.
Toll.
Sollen wir mit was Positivem enden?
Ich habe auch
gedacht, und deine Crew drauf geht.
Das habe ich auch gerade. Wir hatten eigentlich einen guten Schlag ins Positive und der Andi haut einfach einen so raus.
Ja. Also man kann viele riskante, sich wirklich lohnende Dinge mit viel Gehirn tun. Das ist das Wichtige.
So. Und es soll, das ist total wichtig und sowas wollen wir halt auch nicht haben, dass eben die Leute ihr eigenes Leben und das der Crew riskieren, um jemand anderes zu retten. Das kann einfach nicht sein. Ja, das ist ganz wichtig und das ist das, was man auch lernen muss in der Rettungsfliegerei, einen Einsatz abzusagen, wo man was sagt, Leute, es geht nicht. Wir riskieren unser Leben, da geht das, vergiss, ja, das hilft keinem was.
Ja, in jeder Art Fliegerei.
So, dann wird halt der Rettungswagen hingeschickt, der braucht dann eben ein bisschen länger. Es kommt ja Hilfe, es bleibt keiner irgendwo irgendwie liegen über Nacht, aber es hilft ja nichts, wenn 3 tot sind. Und da muss trotzdem der Rettungswagen kommen, nur dann eben eine halbe Stunde später, weil dann erst klar ist, dass der Hubschrauber abgestürzt ist. Ja.
Andi, es wird nicht besser.
Nee, es wird nicht besser, aber ich wollte es nochmal erklären, dass die Leute das verstehen, dass man auch Einsätze ablehnt und nicht bei jedem Wetter fliegt.
Ja, und auch wenn man ihn annimmt und fliegen geht, dass du jederzeit das abbrechen kannst.
Genau.
Das ist immer. Das ist auch immer, das finde ich immer so lustig, wenn wir dann so Bilder von Jets in Formation zeigen. Ne? Und dann hast du 800 Knoten drauf und dann fliegst du mit einem Meter Abstand, lateral, nicht insgesamt. Ne? So voll krass, voll krass. Ja, und dann darf man da keine Fehler machen. Das ist immer das, was der Zivilismus sieht. Alter, das sind Piloten. Wir machen den ganzen Tag 1000 Fehler. Wir haben nur genug Puffer für das Menschliche mit drin, dass das halt geht. Ich kann nach oben weg, ich kann nach unten weg, ich kann zur Seite weg. Das ist immer die Idee. Ich muss das nicht machen. Ich kann da auch Nein sagen und gehen. Und dann, bei der Bundeswehr natürlich war es ein bisschen martialisch. Da haben wir gesagt, fight, live to fight another day. Ja, und dann kannst du dem Zivilen sagen, ja, live to fly another day. Dann reden wir morgen drüber.
Ja. Ja, statistisch gesehen passieren alle 4 Minuten irgendwo in einem Flugzeug oder Hubschrauber oder in einem Luftfahrzeug ein Fehler. Hallo.
Andreas, willst du nicht, dass dieses Gespräch aufhört? Oder was versuchst du gerade?
So, nein, so aber, jetzt reicht's. Jetzt hören wir mit was Positivem auf, nämlich, dass die Nicola Hubschrauberpilotin geworden ist.
Ja, und dass das eine richtig gute Sache ist und dass ich, das dürfte der ESA nicht sagen, das Hubschrauber-Dasein auch dem Astronauten-Dasein vorziehe.
Okay, das sagen wir nicht.
Nee, aber das ist gut, dass du das
aber
hier
sagst. Aber
es
lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich, ja, weil es ist konkret und es macht viel Freude und es ist Technik und man darf mitdenken und man kann gute Sachen tun, egal ob man Rettung fliegt oder nicht. Auch Pipelines fliegen und auf Plattformen ist eine coole Sache. Also die Menschen, die das hier hören, sind alle auf dem richtigen Weg.
Und im Idealfall bist du abends wieder zu Hause und siehst auch deinen Mann wieder und dann freut der sich, dass du doch nicht auf dem Mond bist.
Im Idealfall.
Siehst genau. Ja. Das ist doch ein schönes Ende, Tim, oder?
Das ist ein viel schöneres Ende. Und Nicola, erstmal vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Gästin hört sich immer so doof an, aber ja. Ich hoffe, wir laufen uns mal über den Weg im Dienst, auf Messen. Bestimmt. Die Rotors ist ja in Köln. Köln kennst du ja auch ganz gut aus deiner Geschichte. Vielleicht können wir dich da begrüßen. Würde mich freuen, wenn wir uns da mal persönlich treffen. Und toi, toi, toi für die 500 Stunden, dass das schnell geht. Und du dann, auch wenn du es gar nicht willst, bald dann alleine Rettung fliegst.
Dankeschön.
Komm gerne mal vorbei. Ich weiß auch nicht, auf welcher Station du landest, aber gucken wir mal.
Gerne.
Super. Lieben Dank auch von mir, Nicola. Lieben Dank, Tim. Und dann wünsche ich allen, die uns zuhören, einen tollen Start ins neue Jahr. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Jawohl. Macht's gut. Tschüss.
Danke. Macht's gut. Ciao.